Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Dr. Alexander De Heinrich hat sich unter anderem auf Body Contouring spezialisiert und verhilft seinen Patientinnen und Patienten zum Beispiel nach extremem Gewichtsverlust zu einem Körper, in dem sie sich wieder wohlfühlen. Eine seiner obersten Prämissen, Funktion und Ästhetik sind keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Was das konkret für seine Arbeit bedeutet und ob bzw. wann er seine Behandlung ablehnt, das möchte ich in meinem Gespräch mit dem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie wissen, der im Ästhetikum am Stachus in München praktiziert. Guten Morgen, lieber Alexander. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Guten Morgen, liebe Steffi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Du nimmst dir am Anfang sehr viel Zeit für deine Patientinnen und Patienten, weil dir wichtig ist, zu verstehen, was hinter dem Wunsch nach einer Veränderung steht. Was sind denn die häufigsten Gründe, die diesen Wunsch auslösen?
Ich glaube, die wenigsten Menschen kommen zu mir, weil sie irgendwie plötzlich schöner werden wollen. Die meisten kommen, weil sich irgendwas nicht richtig anfühlt. Weiß nicht, nach einer Schwangerschaft verändert sich der Körper. Nach einem starken Gewichtsverlust passt die Haut oft nicht mehr zur neuen Figur oder das Gesicht wirkt einfach müder, als man sich eigentlich fühlt. Es geht also weniger um Perfektion als vielmehr darum, dass das äußere Erscheinungsbild wieder mit dem eigenen Körpergefühl übereinstimmt. Deshalb interessiert mich auch im Erstgespräch zunächst gar nicht die Operation an sich. Mich interessiert eher die Geschichte dahinter. So, warum gerade jetzt oder was stört sie insbesondere, was stört sie wirklich, wie lange beschäftigt sie das schon und vor allem, was erwarten sie von einer Veränderung? Und erst wenn ich das verstanden habe, können wir gemeinsam dann entscheiden, ob eine Operation überhaupt der richtige Weg ist. Die Operation ist dann quasi eigentlich dann der kleinere Teil meiner Arbeit.
Und was sind die häufigsten Wünsche, mit denen Menschen zu dir kommen?
Interessanterweise wünschen sich die wenigsten Patientinnen und Patienten eine möglichst große Veränderung. Die meisten wünschen sich einfach wieder so auszusehen, wie sie sich fühlen.
Das kann man verstehen.
Ja. Also zum Beispiel, nach einem starken Gewichtsverlust stört dann die überschüssige Haut, obwohl das eigentliche Ziel ja schon erreicht ist. Oder nach einer Schwangerschaft und Stillzeit geht es oft darum, dass Bauch und Brust nicht mehr so zusammenpassen. Oder wie ich vorhin gesagt habe, im Gesicht, ich schaue ständig müde aus, obwohl ich mich eigentlich fit fühle. Solche Sätze kommen dann. Und natürlich kommen die Menschen mit konkreten Anliegen, einer Bauchdeckenstraffung, einer Bruststraffung, einer Augenlidstraffung. Aber hinter diesem Wunsch steckt schon meistens derselbe Gedanke. Sie möchten sich einfach stimmig wieder fühlen und sich im eigenen Körper wiedererkennen. Deshalb spreche ich dann lieber über die Ziele als über die Operation an sich. Denn wenn wir das eigentliche Ziel verstanden haben, dann ergibt sich der richtige Eingriff oft ganz von selber. Oder eben manchmal auch die Erkenntnis, dass vielleicht die Operation nicht der richtige Weg ist gerade.
Ja. Was machst du denn, wenn die Erwartungen überzogen sind oder du findest, dass sie nicht zum Gesamtbild passen? Was machst du dann mit deinen Patientinnen und Patienten?
Ja, das kommt schon vor und das sehe ich nicht als Problem, sondern ehrlich gesagt als Teil auch meiner Verantwortung. Also ich bin nicht dafür da, jeden Wunsch umzusetzen. Ich bin dafür da, gemeinsam mit meinen Patientinnen und Patienten herauszufinden, welcher Eingriff sinnvoll ist und welches Ergebnis langfristig zu ihnen passt. Manchmal wünschen sich Menschen eine Veränderung, die anatomisch aber nicht sinnvoll ist oder die ihre natürlichen Proportionen verändern würde. In solchen Fällen erkläre ich dann auch sehr offen, warum ich diesen Weg nicht empfehlen würde und welche Alternativen aus meiner Sicht besser wäre. Und manchmal komme ich auch zu dem Entschluss oder zu dem Schluss, dass eine Operation gar nicht die richtige Lösung ist. Und das gehört für mich genauso zu einer guten Beratung wie die Planung des Eingriffs an sich. Ich glaube sogar, dass ein ehrliches Nein manchmal die wertvollste Empfehlung sein kann, die ein plastischer Chirurg geben kann. Denn am Ende geht es ja nicht darum, möglichst viel zu operieren, sondern darum, das Richtige zu machen. Also man könnte quasi sagen, ich werde nicht dafür bezahlt, möglichst viele Operationen durchzuführen. Ich werde dafür bezahlt, die richtige Entscheidung zu treffen.
Sehr wahr. Und sag mal, wie gehen denn dann deine Patientinnen und Patienten damit um, wenn du sagst, wir machen keine OP? Ich würde ihnen wirklich raten, das nicht oder nochmal zu überdenken. Sind sie dankbar oder sind sie echauffiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also das kommt schon vor und das passiert sogar häufiger, als man sich denken würde. Das bedeutet aber nicht, dass ich dann jemanden gleich nach Hause schicke, sondern da beginnt meistens dann erst das eigentliche Beratungsgespräch. Und manchmal ist der richtige Zeitpunkt einfach nicht gekommen. Etwa zu früh nach einer Schwangerschaft oder wenn das Gewicht noch nicht über einen längeren Zeitraum stabil ist. Manchmal sind Erwartungen nicht realistisch oder die gewünschte Veränderung passt aus meiner Sicht einfach nicht zur Anatomie. Manchmal stelle ich auch fest, dass das eigentliche Problem mit einer Operation gar nicht behoben werden oder gelöst werden kann. Dann spreche ich das auch offen an. Ich erkläre, warum ich den gewünschten Eingriff nicht empfehlen würde und welche Alternativen es gibt. Oder warum es sinnvoll sein kann, zunächst gar nichts zu tun oder zuzuwarten. Ich glaube, Vertrauen entsteht da nicht dadurch, dass man jedem Wunsch zustimmt. Vertrauen entsteht dadurch, dass Patienten spüren, okay, dieser Arzt empfiehlt mir das, was er seinen nächsten Menschen empfehlen würde. Ich denke ja oft dann auch im Beratungsgespräch darüber nach, würde ich das meiner Frau, meinem besten Freund oder meiner Schwester empfehlen? Das spielt dann schon mit ein. Und wenn die Antwort dafür für mich nein ist, dann operiere ich auch nicht.
Dein Spezialgebiet ist Body Contouring. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und ist das nicht das Gleiche wie Mummy Makeover?
Ja, nein. Also viele Menschen denken, dass Body Contouring mit Fettabsaugen gleichzusetzen ist. Also Body Contouring bedeutet nicht, möglichst viel Fett zu entfernen. Body Contouring bedeutet, Proportionen wiederherzustellen. Das heißt, der Begriff Body Contouring, wie ich schon gesagt habe, wird oft mit einer Fettabsaugung gleichgesetzt. Tatsächlich umfasst er aber viel, viel mehr. Für mich bedeutet Body Contouring, den Körper als Ganzes zu betrachten. Wie wirken Oberschenkel, Bauch, Taille, Hüfte, Brust, die Silhouette, wie wirken die zusammen? Wo fehlt Volumen? Wo ist zu viel Gewebe vorhanden? Wie entsteht am Ende wieder ein harmonisches Gleichgewicht oder Gesamtbild? Deshalb gehören zum Body Contouring nicht nur Fettabsaugungen, sondern zum Beispiel eben auch Bauchdeckenstraffungen oder die Korrektur auch der Rektusdiastase, Eigenfetttransplantationen oder Hautstraffungen, wie gesagt, nach Schwangerschaft oder einem größeren Gewichtsverlust. Ein Mommy Makeover ist wiederum eine besondere Form des Body Contourings. Es richtet sich speziell an Frauen nach Schwangerschaft und Stillzeit und kombiniert je nach Ausgangssituation Eingriffe an Bauch, Brust, Körperkontur. Der entscheidende Unterschied ist also der Anlass. Ein Mommy Makeover, da stehen die körperlichen Veränderungen nach Schwangerschaft und Stillzeit im Mittelpunkt. Das Body Contouring ist der übergeordnete Begriff und umfasst viele unterschiedliche Situationen. Also ich forme keine einzelnen Körperregionen, ich forme die Silhouette.
Eine Body-Contouring-Behandlung kann eine Fettabsaugung, eine Bauchdecken oder und Bauchstraffung beinhalten. Meine Fragen dazu: Welches dieser drei Eingriffe ist der unkomplizierteste?
Das ist ein bisschen so, als würde man einen Architekten fragen, welches Zimmer eines Hauses ist am einfachsten zu bauen.
Okay.
Entscheidend ist nicht das einzelne Zimmer, entscheidend ist das, was da am Ende rauskommt, dass das ganze Haus funktioniert. Und genauso denke ich auch über den Körper. Ich behandle keine einzelnen Körperregionen. Ich versuche, Proportionen und Harmonie wiederherzustellen. Das lässt sich also nicht ganz so einfach beantworten. Eine Fettabsaugung ist technisch etwas völlig anderes als eine Bauchdeckenstraffung oder eine Bruststraffung. Jeder Eingriff hat seine eigene Herausforderung. Viel wichtiger ist aber die Frage, welcher Eingriff ist für diesen Menschen der richtige? Eine vermeintlich kleine Operation kann unpassend sein und eine größere genau die richtige Lösung. Deshalb denke ich nie in Kategorien wie einfach oder schwierig, sondern richte mich nach der richtigen Indikation.
Wann kombinierst du die Methoden miteinander?
Naja, immer dann, wenn das Gesamtergebnis davon profitiert. Also ein gutes Beispiel ist eben das genannte Mommy Makeover. Wenn sich nach einer Schwangerschaft sowohl Bauch als auch Brust verändert haben, wäre es oft unlogisch, nur eine Region zu behandeln. Der Körper wird ja als Ganzes wahrgenommen und deshalb planen wir häufig auch als Ganzes. Und gleichzeitig kombiniere ich nicht um des Kombinierens willen, sondern jede zusätzliche Maßnahme verlängert ja auch die Operation und die Erholung. Und deshalb muss jede Kombination natürlich auch medizinisch sinnvoll sein.
Findet das immer in einer einzigen OP statt?
Nein. Also das hängt wirklich vom Umfang des jeweiligen Eingriffs ab und vom Gesundheitszustand und natürlich auch von den Lebensumständen der Patientin oder des Patienten. Manche Kombinationen lassen sich sehr gut miteinander in einer Operation durchführen. In anderen Situationen ist es sinnvoller und vor allem sicherer, die Behandlung in zwei Schritte aufzuteilen. Da geht einfach die Sicherheit vor.
Und musst du manchmal nachformen oder korrigieren? Ist das ganz normal?
Also jede Heilung verläuft individuell und deshalb begleite ich ja auch meine Patientinnen und Patienten über viele Monate. Kleinere Korrekturen können in Einzelfällen sinnvoll sein. Das gehört zur ehrlichen plastischen Chirurgie dazu. Man muss auch sagen, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Also oft muss man ein bisschen geduldig sein. Entscheidend ist aber vorweg die richtige Planung, also vor der ersten Operation. Und je präziser da die Analyse und je besser die Indikation, desto seltener werden Korrekturen notwendig. Mein Ziel ist immer, mit einer Operation ein dauerhaft überzeugendes Ergebnis zu erreichen. Und trotzdem gehört es aber zur verantwortungsvollen Chirurgie, offen anzusprechen, dass Perfektion weder medizinisch noch biologisch existiert.
Kompliziert wird es, wenn eine sogenannte Rektusdiastase vorliegt, weil sie unter anderem Rückenschmerzen oder sogar Inkontinenz verursachen kann. Was genau versteht man darunter und was kannst du dagegen tun?
Eine Rektusdiastase ist zunächst einmal kein Problem der Haut, sondern der Bauchwand. Während einer Schwangerschaft zum Beispiel weichen die geraden Bauchmuskeln auseinander, damit das Kind Platz hat. Bei vielen Frauen bildet sich dieser Spalt danach auch wieder zurück. Also deswegen gibt es ja auch Rückbildung etc. Bei manchen bleibt er aber bestehen, vor allem nach mehrfachen Schwangerschaften. Und dasselbe gilt übrigens auch für starke Gewichtszunahme. Im Endeffekt führt es aber dazu, dass die Bauchwand an Stabilität verliert. Viele Patientinnen berichten dann über ein Gefühl fehlender Körperspannung, die Core Stability, Schwierigkeiten bei körperlicher Belastung oder eben auch Rückenschmerzen. Manche leiden dann zusätzlich auch noch unter Beckenbodenbeschwerden und einer eingeschränkten Rumpffunktion. Wichtig ist aber, nicht jede Rektusdiastase verursacht auch Beschwerden. Deshalb beurteilen wir immer die individuelle Situation. Genau deshalb sehe ich Bauchdeckenstraffungen nicht primär oder nicht nur als ästhetischen Eingriff. Wenn eine Rektusdiastase vorliegt, dann geht es wirklich auch darum, die Bauchwand wieder zu stabilisieren. Ich verschließe den Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln und stelle damit die Funktion der Bauchwand wieder her. Und erst danach kümmern wir uns um den überschüssigen Hautmantel und die Kontur. Und das beschreibt auch, finde ich, sehr, sehr gut meine Philosophie, dass Funktion und Ästhetik sind keine Gegensätze, die bedingen quasi einander. Wenn die Bauchwand wieder stabil ist und die Körperkontur gleichzeitig harmonischer wird, dann profitieren viele Patientinnen und Patienten auf mehreren Ebenen, nämlich funktionell und ästhetisch. Man könnte sagen, die schönste Bauchdecke nützt wenig, wenn die Bauchwand darunter instabil ist.
Du begreifst Chirurgie als Handwerk. Wo siehst du Parallelen zwischen den beiden?
Es ist absolut ein Handwerk und ich glaube, es ist ein Handwerk auf höchstem medizinischen Niveau. Ein Handwerker beginnt ja auch nicht mit dem Werkzeug, sondern mit dem Material. Der schaut genau hin, welche Eigenschaften hat es, welche Möglichkeiten bietet es mir und welche Grenzen hat es. Genauso versuche ich als Chirurg zu arbeiten. Jeder Mensch bringt eine andere Anatomie, eine andere Gewebequalität und andere Voraussetzungen mit. Deshalb gibt es keine Standardlösung. Ich arbeite nicht nach Schema F. Der zweite Punkt ist die Präzision. Der Schreiner sagt ja auch, zweimal messen, einmal bohren. In der Chirurgie geht es eigentlich genauso. Die Planung entscheidet oft mehr über das Ergebnis als der Eingriff an sich. Dann kommt die Erfahrung noch. Also Handwerk bedeutet ja nicht, etwas einmal zu können, sondern es bedeutet dieselbe Arbeit über viele Jahre immer wieder mit höchster Sorgfalt auszuführen und sich trotzdem nie auf die Routine zu verlassen. Deshalb würde ich sagen, Chirurgie ist für mich ein Präzisionshandwerk, ergänzt durch medizinisches Wissen, Erfahrung und natürlich die Verantwortung für den Menschen. Ein Skalpell ist ja nur ein Werkzeug. Entscheidend ist die Hand und vielleicht noch wichtiger der Kopf, der diese Hand führt.
Durch die Abnehmspritze hast du doch garantiert großen Zulauf. Siehst du es den Menschen an, dass sie Ozempic und Co. verwenden oder anders gefragt, welcher Eingriff steht hier in der Regel an?
Puh, ja, die Abnehmspritze ist ein sehr spannendes Thema gerade.
Ja.
Das verändert wirklich unser Fachgebiet gerade sehr. Allerdings wahrscheinlich nicht so, wie viele denken. Zunächst einmal finde ich es positiv, wenn Menschen dadurch gesundheitlich profitieren und nachhaltig an Gewicht verlieren. Das ist ein super, ein wirklich großer medizinischer Fortschritt. Was wir anschließend häufig sehen, sind die Folgen aber des schnellen Gewichtsverlustes. Die Haut kann sich vor allem ab einem gewissen Alter oder nach größerer Gewichtsabnahme nicht vollständig zurückbilden. Das betrifft den Bauch, die Scham, die Oberarme, Oberschenkel, manchmal auch die Brust oder das Gesicht. Und ich sehe deshalb nicht in erster Linie Ozempic-Patienten, sondern Menschen, die eigentliche Ziel schon erreicht haben, die haben also das Gewicht verloren, fühlen sich gesundheitlich besser und trotzdem erinnert die überschüssige Haut sie täglich an ihr früheres Gewicht oder es stört sie auch tatsächlich funktionell. Und genau da kommen wir als plastische Chirurgen ins Spiel. Denn es geht nicht darum, weiter Gewicht zu reduzieren, sondern den Körper an die neue Situation anzupassen. Das kann eben eine Bauchdeckenstraffung sein, Body Contouring, eine Bruststraffung oder im Gesicht manchmal eben auch Eigenfett oder ein Facelift, wenn durch Volumenverlust die Konturen eingefallen sind. Wichtig ist aber eins, ich operiere niemanden unmittelbar nach einer Gewichtsabnahme. Also das Gewicht sollte stabil sein, idealerweise über mehrere Monate. Und erst dann können wir sinnvoll planen und über ein dauerhaft gutes Ergebnis sprechen. Ich vollende nicht den Gewichtsverlust, denn ich helfe dabei, dass der Körper zu dem neuen Gewicht passt.
Kommen jetzt ausnahmslos nur Frauen zu dir oder auch Männer? Bestimmt doch auch Männer.
Absolut. Der überwiegende Teil meiner Patientinnen sind zwar Damen, aber der Anteil männlicher Patienten nimmt seit Jahren stetig zu. Witzig ist dabei, oder interessant, dass sich Männer und Frauen oft weniger in den Wünschen unterscheiden, als in der Art, wie sie drüber sprechen.
Doch, das kann ich mir vorstellen. Ja,
ich finde es echt ganz interessant. Die Damen kommen häufig oder meistens mit einer sehr konkreten Vorstellung. Die beschäftigen sich schon lange mit dem Thema, haben das gegoogelt, KI befragt etc. und wissen ziemlich genau, was sie stört. Die Männer beschreiben meist weniger den Eingriff als das Problem. Also die sagen zum Beispiel, ich sehe ständig müde aus oder ich wirke älter, als ich mich fühle. Oder es stört sie ihre Brust, also die Gynäkomastie oder hartnäckige Fettdepots trotz Sport und gesunder Ernährung. Gemeinsam haben beide aber etwas ganz Entscheidendes. Kaum jemand möchte operiert aussehen. Sowohl Männer als auch Frauen wünschen sich Ergebnisse, die natürlich wirken und, finde ich, zunehmend zu ihrer Persönlichkeit passen. Ich glaube, da werden sich die Menschen insgesamt gerade bewusster. Gerade bei Männern, muss ich aber sagen, ist Zurückhaltung besonders wichtig. Eine Lidstraffung oder ein Facelift darf, gut, prinzipiell den Gesichtsausdruck nicht verändern. Das Ziel ist es dann oft nicht jünger auszusehen, sondern eher frischer und ausgeruhter, ohne dass jemand erkennt eigentlich warum. Der größte Unterschied ist also wahrscheinlich dieser: Frauen sprechen häufiger über Schönheit, Männer sprechen häufiger über die Funktion. Und am Ende wünschen sich aber beide dasselbe. Sie möchten, dass ihr äußeres Erscheinungsbild wieder sozusagen zu ihrem eigenen Gefühl passt.
Was man absolut nachvollziehen kann. Was ist wichtig, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen? Braucht es dafür nicht auch Disziplin, Ernährungsumstellung, Bewegung? Weil ich finde es natürlich großartig, dass wir das alles jetzt mit deiner Hilfe sozusagen optisch verändern können. Aber ich glaube ja immer, dass du letzten Endes dein gesamtes Leben ein bisschen anpassen musst dann an dein neues Körpergefühl.
Absolut. Ich sage meinen Patientinnen und Patienten oft, die Operation ist nur ein Teil der Journey, ja, oder des Ergebnisses. Den anderen Teil bestimmen sie selbst. Also sowohl im Vorfeld als auch danach. Weil ein dauerhaft gutes Ergebnis entsteht ja nicht allein durch meine Arbeit, sondern es hängt auch davon ab, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie du sagst, ja. Ein stabiles Gewicht, regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung, besonders in der Wundheilung, Verzicht auf Nikotin, haben einen extremen Einfluss auf die Heilung und auf das eben Langzeitergebnis. Das bedeutet aber nicht, dass jeder perfekt leben muss. Es geht nicht um Verbote oder Ideale. Es geht eher darum, den eigenen Körper so gut zu behandeln, wie wir ihn während der Operation behandeln. Ich spreche das auch offen an mit den Patientinnen und Patienten, also vor dem Eingriff, über ihre Lebensgewohnheiten, möchte ich zuerst einmal wissen. Nicht, um sie zu belehren, sondern ich will ja, dass sie viele, viele Jahre Freude an dem Ergebnis haben. Am Ende ist die Operation ja kein Ersatz für den gesunden Lebensstil. Sie kann ihn sinnvoll ergänzen. Und wenn beides zusammenkommt, entstehen die besten und dauerhaftesten Ergebnisse. Eine Operation kann den Lebensstil nicht ersetzen, aber sie kann das Ergebnis eines gesunden Lebensstils sichtbar machen.
Sehr schön gesagt. Jetzt sind wir schon bei unserer letzten Frage, lieber Alexander. Was, wenn die Frauen noch einmal schwanger werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich werde noch mal schwanger, ich nehme zu, was auch immer. Musst du dann alles noch mal korrigieren?
Sehr, sehr gute Frage. Eine OP hält ja das Leben nicht an.
Ja, das frage ich.
Und das ist ja, soll ja auch nicht das Ziel sein.
Ja.
Wenn eine Frau nach einer Bauchdeckenstraffung oder einem Mommy-Makeover nochmal schwanger wird, da verändert sich natürlich wieder der Körper. Deshalb frage ich ja im Erstgespräch auch explizit immer nach der Familienplanung. Ist diese abgeschlossen? Es muss ja auch eine gewisse Zeit vergangen sein, seit der letzten Geburt und der Stillzeit. Also idealerweise führen wir natürlich solche Eingriffe erst durch, wenn das auch abgeschlossen ist. wenn das Gewicht nach Gewichtsverlust über mehrere Monate stabil gehalten wird. Sollte es aber dennoch später zu einer Schwangerschaft kommen, dann ist das medizinisch gesehen in der Regel kein Problem. Das Ergebnis kann sich halt wieder verändern. Genauso ist es auch mit dem Älterwerden. Wir können den natürlichen Altersprozess ja nicht stoppen.
Leider
wollen
nicht.
Wir auch nicht. Naja. Also, aber wir können ihn auf ein neues Ausgangsniveau zurücksetzen. Ja. Zumindest zum Teil. Danach altert der Körper ganz normal weiter. Das erkläre ich ja auch meinen Patientinnen und Patienten auch ganz offen. Ich verspreche keine Ergebnisse für die Ewigkeit. Ich verspreche ein Ergebnis, das langfristig trägt und natürlich mitaltert. Und ja, in manchen Fällen können spätere Korrekturen sinnvoll sein, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Wenn wir sorgfältig planen, das Gewicht stabil bleibt und der Lebensstil stimmt, dann haben viele Patienten über viele Jahre auch Freude am Ergebnis. Und das, finde ich, gehört wirklich auch zu einer plastischen, ehrlichen plastischen Chirurgie. Keine unrealistischen Versprechen, sondern realistische Erwartungen. Ich kann den Alterungsprozess nicht aufhalten. Ich kann nur dafür sorgen, dass er von einem besseren Ausgangspunkt wieder beginnt.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Alexander.
Vielen Dank dir.
Ich habe viel gelernt. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Da freue ich mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Steffi.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.